Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte, ein Lebenszeugnis von Schwester Dr. Theresia Mende, Dominikanerin aus dem Kloster in Bettenhausen, Kammeltal, das liegt bei Günzburg. Ruf, Beruf, Berufung, werde, was du bist. Mit diesen Schlagwörtern startet die Homepage des Zentrums für Berufungspastoral. Werde, was du bist, vielleicht könnte man es auch so umschreiben, werde, was Gott in dich hineingelegt hat, was Gott sich mit deinem Leben gedacht hat. Und wie das im einzelnen Fall aussehen kann, da hören Sie heute ein Beispiel, und zwar von der Ordensschwester, Schwester Dr. Theresia Mende. Sie wird heute Zeugnis geben, wie Gott sie in ihrem Leben geführt hat, in den Orden hinein. Ich habe es schon gesagt, sie ist Dominikanerin in Wettenhausen bei Günzburg und sie ist heute bei uns im Studio. Grüß Gott, Schwester Theresia.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie heute da sind. Die Berufungsgeschichte ist ja auch immer etwas Persönliches, was man vielleicht auch nicht jedem immer erzählen möchte. Ich freue mich, dass Sie aber dazu bereit waren, auch in diesem Jahr des gottgeweihten Lebens, dass wir einige Ordensleute mit dabei haben, die davon Zeugnis geben. Dominikanerinnen kennen die einen oder anderen, es geht auf den heiligen Dominikus zurück, aber viele haben keine Vorstellung, wie sieht so ein Leben aus als Dominikanerin. Können Sie da etwas vorab sagen?
Ja, der Dominikanerorden ist entstanden in einer Zeit, in der die Kirche in einer großen Not war. Viele Menschen wandten sich damals von der Kirche ab, liefen zu den Sekten der Katharer und Albigenser über. Und in dieser Zeit hat der heilige Dominikus erkannt, dass es notwendig ist, auf die Menschen zuzugehen und sie wieder für die Kirche zurückzugewinnen. Damals waren die Benediktiner und Zisterzienser mehr an den Ort gebunden, an dem sie lebten. Dominikus wollte einen apostolischen Orden gründen, das heißt, so wie die Apostel sich senden lassen, ohne Geld, zu Fuß, einfach nur die Botschaft Jesu verkünden. Und ich denke, das ist unser Grundauftrag bis heute.
Dann haben wir heute das richtige Datum, ein Apostelfest, passt vielleicht auch ganz gut. Wir werden dann jetzt von Ihnen erfahren, wie das so vor sich gegangen ist. Wir freuen uns jetzt auf Ihr Zeugnis.
Ja, liebe Hörer von Radio Horeb, jeder Baum hat seine Wurzeln. Je nachdem, wie tief die Wurzeln reichen und wovon sie sich nähren, je nachdem gedeiht der Baum mehr oder weniger gut. Im Nachhinein darf ich erkennen, dass die Wurzeln meiner Berufung schon in meine Kindheit hinabreichen. Mein Vater wollte ursprünglich Priester werden, aber er konnte es nicht wegen des Zweiten Weltkrieges und der anschließenden schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland. So heiratete er meine Mutter, die er aus der katholischen Jugendarbeit kannte. Also auch meine Mutter war eine gläubige Frau. Mein Vater sagte immer wieder, wenn auch ich nicht Priester werden konnte, so dürfen doch einmal alle meine Kinder werden, was sie möchten. Und wenn sie alle ins Kloster gehen oder Priester werden, dann bin ich auch einverstanden. Und das war viel für meinen Vater, wir waren 7 Kinder. Ich erinnere mich, dass meine Eltern regelmäßig mit uns Kindern beteten. Morgens, bevor wir in die Schule gingen und am Abend im Bett. Das waren sehr schöne Augenblicke für mich. Insbesondere, wenn am Ende des Gebetes wir ein Kreuzchen auf die Stirn bekamen. Dann wurde mir bewusst, dass ich nun unter dem Schutz Gottes in die Schule gehe oder eben am Abend in den Schlaf. Ganz besonders steht mir heute noch vor Augen, wie mein Vater abends nach dem Nachtessen sich im Wohnzimmer auf den Boden kniete, wir Kinder und meine Mutter drumherum, und wie wir dann den Rosenkranz beteten. Er betete vor. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Einen so starken Mann, für mich war er eine echte Autorität, und er war gleichzeitig sehr liebevoll zu uns. Einen solchen Mann so innig kniend und betend zu erleben, das war eine unvergleichliche Gebetsschule für mich. Auch meine Großmutter spielte eine wichtige Rolle in meinem religiösen Wachstum. Sie lebte bei uns zu Hause, und da sie durch einen Schlaganfall halbseitig gelähmt war, saß sie den ganzen Tag im Wohnzimmer und las im Gebetbuch ihres verstorbenen Mannes. Wenn wir Kinder durch das Zimmer sprangen, rief sie uns, und dann durften wir uns neben sie setzen, und sie erzählte uns Geschichten von Jesus oder auch Geschichten aus dem Alten Testament, zum Beispiel von dem Riesen Goliath und dem kleinen David. Das fand ich immer sehr spannend. Von ihr habe ich meine erste Liebe zur Heiligen Schrift. Doch mit 6 Jahren, als ich in die Schule kommen sollte, kam für mich eine schwere Zeit. Kurz vor Schuljahresbeginn wurde ich krank. Ich hatte mich im Kindergarten mit einer infektiösen Gelbsucht angesteckt und musste für 6 Wochen ins Krankenhaus, anschließend 4 Wochen Kur. Danach wollten mich die Lehrer für ein Jahr zurückstellen. Ich hatte ja 10 Wochen versäumt. Aber da ich brennend gerne in die Schule gehen wollte, ließ ich keine Ruhe, bis man mich doch aufnahm. Die Klassenlehrerin allerdings war damit nicht einverstanden. Sie setzte mich aus Trotz in die letzte Bank, nahm mich nie dran, und während die anderen schon manches lesen und schreiben konnten, kam ich überhaupt nicht mit. Meine Mutter wollte dem abhelfen, und sie zitierte mich jeden Morgen, bevor die Schulglocke läutete, zum Vorlesen in die Küche. Das ging natürlich schief. Ich konnte einfach nicht lesen. Dann bekam ich eine hinter die Ohren und ging schließlich heulend in die Schule, wo es auch nicht besser wurde. Eines Morgens hatte ich es satt. Ich ging in das Schlafzimmer meiner Eltern, dort hing ein großes Kreuz über dem Ehebett und betete: Jesus, hilf mir doch, dass ich sie heute nicht krieg. Ich will dich auch ganz arg lieb haben. Und an diesem Morgen habe ich keine Ohrfeige bekommen. Von da an wurde es auch mit dem Lesen immer besser. Und von da an hatte ich auch eine ganz innige Beziehung zu Jesus. Ich habe mit ihm ganz persönlich gesprochen. Ich habe ihm alles erzählt, was ich auf dem Herzen hatte. Und irgendwie habe ich seine Nähe und Hilfe, vor allem seine Liebe, gespürt. Als ich dann 10 oder 11 Jahre alt war, ich ging damals schon in die 5. Volksschulklasse, hieß es plötzlich zu Hause: die Tante Antje aus Südamerika kommt. Es war die Schwester meiner Mutter, sie war Dominikanerin und arbeitete als Missionarin in Peru. Ich ging sofort zu meiner Großmutter und fragte sie: wer ist die Tante Antje und was macht sie in Peru? Meine Oma, die sehr stolz auf ihre Tochter war, erzählte mir, dass sie auf dem Esel durch die Anden reite und die Indianer missioniere. Das schlug bei mir ein wie der Blitz. Ich stand auf und sagte: das mache ich auch. Ich will auch Schwester werden und nach Peru gehen und mit dem Esel durch die Berge reiten, um die Indianer zu missionieren. Daraufhin sagte meine Oma: dann musst du aber auch nach Speyer zu den Dominikanerinnen in die Schule gehen und Lehrerin werden. Warum nicht, antwortete ich ihr, ging schnurstracks zu meinen Eltern und sagte: ich will Missionarin werden und wie die Tante Antje auf dem Esel durch die Berge von Peru reiten, um die Indianer zu missionieren. Und dazu muss ich nach Speyer auf die Schule gehen, um Lehrerin zu werden. Meine Mutter fiel aus allen Wolken und sagte: du bist ja viel zu schlecht in der Schule. In der Tat, mit Deutsch hatte ich immer meine Probleme. Deutsch war für mich, die ich im Hinterpfälzer Dialekt aufgewachsen bin, die erste Fremdsprache. Aber mein Vater sagte: na, dann lass doch mal die Tante Antje prüfen, ob sie dumm ist oder nur faul. Schließlich ist die Tante Antje ja Lehrerin. Dann kam meine Tante. Ich war furchtbar aufgeregt und sie prüfte mich wirklich. Am Tag darauf packten mich meine Eltern ins Auto und wir fuhren zusammen mit Tante Antje nach Speyer, wo ich im Edith-Stein-Gymnasium angemeldet wurde. In der Folgezeit erwies sich, dass ich nicht dumm, sondern wahrscheinlich faul war. Ich hatte in der Schule dann keine Probleme mehr. Als ich etwa 14 oder 15 Jahre alt war, brach meine heile Welt zusammen. Ich hatte eine Klassenkameradin, die in der Schule viel zu kämpfen hatte. Sie war die Tochter eines Bäckers, musste morgens schon vor Schulbeginn mit dem Fahrrad die Brötchen ausfahren, und wenn sie dann in den Unterricht kam, war sie schon sehr müde, kam mit dem Stoff nicht zurecht, und wenn sie eine schlechte Klassenarbeit herausbekam, weinte sie, weil sie sich vor dem Donnerwetter zu Hause fürchtete. Das alles rührte mich innerlich sehr auf, und ich fragte mich, warum fällt es mir so leicht in der Schule und ihr so schwer? Warum geht es mir so gut und ihr so schlecht? Warum sind meine Eltern so gut und ihre ganz anders? Und auf einmal gingen mir die Augen dafür auf, dass es ja überall in der Welt so ist. Die einen sind schön, die anderen hässlich. Die einen sind reich, die anderen arm. Die einen haben immer Erfolg, die anderen immer Pech. Die einen kommen gesund, die anderen behindert zur Welt. Die einen leben in Wohlstand und Frieden, die anderen wachsen im Krieg auf, müssen fliehen oder werden sogar getötet. Auf einmal war mein kindliches Gottesbild zerbrochen. Und es stand die große Theodizee-Frage vor mir auf: Warum, Gott, hast du die Welt so ungerecht geschaffen? Was für einen Sinn hat es, dass der Mensch unschuldig leiden muss oder gar sterben muss? Bist du wirklich ein guter Gott? Oder bist du ein Dämon, der Freude hat am menschlichen Leid oder zumindest gleichgültig uns gegenüber ist? Diese Fragen quälten mich in den folgenden Jahren zu innerst. Ich las wie wild philosophische, psychologische und theologische Schriften, und ich fand keine Antwort. Ich diskutierte stundenlang mit meinem Religionslehrer, dem Armen, einem gütigen und verständnisvollen Priester, der mir aber natürlich auch keine befriedigende Antwort geben konnte. So hörte ich nach und nach auf zu beten und besuchte auch die heilige Messe nur noch mit Rücksicht auf meine Eltern. Doch innerlich war ich weit entfernt von all dem, was da geschah. Schließlich war ich so verzweifelt, dass ich nur noch ein Gebet zu Gott schrie und immer wiederholte: Gott, wenn es dich gibt und wenn du ein Gott bist und kein Dämon, wenn du ein guter Gott bist, dann zeig dich mir. Wenn nicht, dann lohnt es sich nicht, in dieser Welt zu bleiben. Dann kann ich mich auch von ihr verabschieden. Was für einen Sinn hat denn dann noch mein Leben? Als ich dann in der 12. Klasse war, ging ich eines Tages in meinem Heimatdorf in eine ganz gewöhnliche Werktagsmesse. Ein alter, pensionierter Pfarrer, 5 alte Damen, das war die ganze Gemeinde. Und der Gesang war halt auch dementsprechend. Ich sage das nicht, um die Treue dieser Menschen zu diskreditieren, ich bewundere sie sehr. Ich sage das, um zu zeigen, dass nichts Äußerliches für das verantwortlich war, was in dieser heiligen Messe geschehen sollte. Als der Priester bei der Wandlung sich über die Hostienschale beugte und die Wandlungsworte sprach, da war es auf einmal, als würde in meinem Innern der langjährige Knoten platzen. Es geschah nichts Außergewöhnliches. Ich sah nichts und hörte nichts. Aber auf einmal stand mir die unerschütterliche Gewissheit vor der Seele: Es gibt Gott. Und Gott ist unendlich gut. alle Probleme mit den Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten in dieser Welt waren wie weggeblasen. Nicht, dass ich Antworten auf meine Fragen bekommen hätte. Nein, ich begriff auf einmal, all die Leiden dieser Welt hat Gott selbst in Jesus Christus auf sich genommen. Er ist zu uns gekommen in unser Elend, um es mit uns zu tragen. So viel sind wir Gott wert, so sehr liebt er uns, dass er sich selbst nicht geschont hat. Und diese Liebe Gottes hat mich so tief berührt und überwältigt, dass ich in dem Augenblick zu Jesus in der Eucharistie sagte: Wenn du so wunderbar und so voller Liebe zu uns Menschen bist, dann soll dir mein ganzes Leben gehören. Dann will ich nicht heiraten, sondern dir meine ganze Liebe schenken. Ich will dir gehören und dir allein dienen. Das war der Augenblick meiner Berufung zur Ordensfrau, obwohl ich in diesem Moment nicht genau wusste, wie das konkret aussehen würde. Doch von nun an machte ich mich dementsprechend auf die Suche. Mein alter Wunsch, Missionarin zu werden, stieg wieder in mir auf, wenn nun auch der Esel und die Berge von Peru nicht mehr die Rolle spielten. Ich wollte den Menschen Jesus bringen, egal wo und egal wie. Jesus, den ich selber so wunderbar als meinen Retter und als großen Liebenden erfahren habe. Mein
Hier bei Radio Horeb hören Sie heute die Berufungsgeschichte von Schwester Theresia Mende. Sie ist bei uns im Studio zu Gast und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Wir sind gespannt, wie es dann weiterging.
Nach dieser tiefen Erfahrung machte ich mich also auf die Suche. Ich dachte zunächst, ich sollte den Menschen ganzheitlich begegnen, nicht nur ihre seelischen, sondern auch ihre körperliche Nöte zu lindern helfen. So dachte ich daran, Ärztin zu werden und zugleich Theologie zu studieren und erkundigte mich auch schon im Missionsärztlichen Institut in Würzburg. Dann schenkte mir aber meine Schwester eine Biografie über Edith Stein, nach der meine Schule ja benannt war und die über 8 Jahre als Lehrerin im Dominikanerinnenkloster St. Magdalena in Speyer gewirkt hatte. Ich verschlang ihre Biografie und entdeckte dabei, dass Edith Stein ja einen ähnlichen Weg gegangen war wie ich, vom Unglauben zum Glauben. Auch bei ihr stand an der Wende ein überwältigendes Erlebnis, das in einer Nacht den Durchbruch schaffte, die Lektüre der Autobiografie der heiligen Theresia von Avila. Ich war neugierig, was bei Edith Stein in dieser Nacht ihrer Bekehrung geschehen war. Und so las ich ebenfalls die Autobiografie von Theresia von Avila. Da aber Theresia von Avila zusammen mit Johannes vom Kreuz im 16. Jahrhundert den Karmel reformierte, las ich auch dessen Schriften. Da eröffnete sich mir auf einmal die ganze Gedankenwelt des Karmel, und sie zog mich so an, dass ich allmählich begriff, es ist überhaupt nicht wichtig, was ich tue und wo ich hingehe. Wichtig ist allein, dass ich den Willen Gottes erfülle, dass ich dahin gehe, wohin er mich sendet, und dass ich das tue, was er von mir will. Die Fruchtbarkeit meines Wirkens hängt allein davon ab, dass ich gehorsam dem Ruf Gottes folge. Auch in der Stille des Karmel kann Gott mich gebrauchen, und das vielleicht umso mehr, als mein eigenes Ich dort mehr zurücktreten muss. Während ich mir diese Gedanken machte, kam ich eines Tages am schwarzen Brett in der Schule vorbei. Da hing eine Karte mit dem Spruch von Edith Stein: Nicht menschliche Tätigkeit kann uns retten, sondern das Leiden Christi. Daran Anteil zu haben, ist mein Verlangen. Mit diesem Satz begründete Edith Stein 1933 ihren Eintritt in den Kölner Karmel. Ich weiß nicht, ob ich den Satz wirklich verstanden habe oder ob ich ihn heute verstehe. Aber ich empfand ihn damals als eine Bestätigung meiner Überlegungen und so entschloss ich mich, in den Karmel einzutreten. Es war in den Sommerferien zwischen der 12. und 13. Klasse, als ich meinen Eltern diesen Entschluss mitteilte. Ich möchte Karmelitin werden. Vielleicht können Sie sich vorstellen, wie meine Eltern reagierten. Alles anders als erfreut. Meine Mutter sagte, das kommt überhaupt nicht in Frage. Jetzt wirst du bald Abitur machen und könntest studieren. Und da vergräbst du dich in den Karmel? Dann war ja alles umsonst. Und meinen Vater, ihn sah ich zum ersten Mal in meinem Leben weinen. Dann sagte er, nein, das kann nicht der Wille Gottes für dich sein. Du hast eine andere Begabung, die Begabung, mit Menschen umzugehen. Werde Lehrerin und gehe zu den Dominikanerinnen nach St. Magdalena. Die können dich gut gebrauchen. Hinter einem Klostergitter kann ich dich nicht sehen. Aber ich ließ mich nicht beirren. Wenn Gott mich dazu beruft, dann gehe ich, erwiderte ich. Dann bat ich meinen Vater, mit mir in den Kölner Karmel zu fahren, um das Kloster einmal anzuschauen. Mein Vater war einverstanden. Wir vereinbarten einen Samstagnachmittag. Er wollte nach Speyer kommen, um mich dort im Internat abzuholen und dann mit mir nach Köln zu fahren. Aber an diesem Samstag geschah etwas, was mir noch nie vorher passiert war und auch nachher nie mehr passierte und bis heute nicht. Ich bekam beim Mittagessen einen Kreislaufkollaps und wurde ins Bett gesteckt. All die Schuljahre davor war ich nie krank, hatte keinen einzigen Fehltag in meiner Gymnasialzeit. Und ausgerechnet jetzt musste mir das passieren. Ich war auch 10 Minuten später wieder topfit, aber mein Vater nahm diesen Zwischenfall als willkommenen Anlass, den Kölnbesuch abzusagen. Ich solle zuerst einmal zum Arzt gehen, dann könnten wir ja weitersehen. Der Arzt bestätigte mir, dass ich kerngesund sei. So vereinbarten mein Vater und ich einen zweiten Termin, diesmal in den Herbstferien. Aber in der Nacht, bevor wir nach Köln fahren wollten, wurde meinem Vater das Auto gestohlen. Ein paar Tage später fand die Polizei es zu Schrott gefahren im Wald wieder. Also konnten wir wieder nicht fahren. Danach vereinbarten wir einen dritten Termin im Dezember. Doch vielleicht erinnern sich manche noch daran, im Winter 1973 kam die sogenannte Ölkrise. Die erdölexportierenden arabischen Staaten verhängten ein Embargo über die westlichen Länder, um sie zu zwingen, im Yom Kippur-Krieg Ägyptens und Syriens gegen Israel Position für die arabische Seite zu beziehen. Daraufhin verhängte die Bundesregierung ein Fahrverbot an Wochenenden. Es durfte nur noch die öffentlichen Verkehrsmittel sowie Polizei und Ärzte fahren. Zum dritten Mal also wurde unsere Fahrt in den Kölner Karmel kurzfristig vereitelt. So langsam begann es mir zu dämmern, dass da etwas nicht stimmte. Dann fragte mich plötzlich vor den Weihnachtsferien die Generalpriorin der Dominikanerinnen in Speyer, ob ich nicht Interesse hätte, die Weihnachtsferien einmal im Kloster zu verbringen. Ich sagte spontan ja, mit dem Gedanken, dass ich dann in dieser Zeit viel Anbetung machen könnte. In der Klosterkirche von St. Magdalena findet nämlich täglich von morgens bis abends eucharistische Anbetung statt. Und dass ich nicht eher nach Hause fahren würde, bis ich Klarheit über meinen Weg erhalten hätte. Ich kannte nämlich den schönen Satz von Edith Stein: Was Gott von dir will, das musst du Auge in Auge mit ihm zu erfahren suchen. Ich blieb also in den Weihnachtsferien im Kloster St. Magdalena in Speyer. In den Stunden, die ich in dieser Zeit vor dem Allerheiligsten verbringen durfte, wurde mir klar, dass meine Berufung tatsächlich nicht im Karmel liegt, dass Gott von mir will, was er mir schon als Kind ins Herz gelegt hat, Missionarin zu werden und ihn zu den Menschen zu bringen. Und ich erkannte für mich klar und eindeutig, dass der Dominikanerorden der ideale Orden dafür ist. Dem heiligen Dominikus ging es doch in allem, was er tat, auch um das Heil der Seelen, wie er sich ausdrückte. Man überliefert von ihm, dass er nächtelang im Gebet um die Menschen gerungen habe. O Herr, was wird aus den Sündern, betete er. Und am Tag sei er wie der gute Hirte hinausgegangen, um die Menschen aufzusuchen, ihnen das Evangelium zu predigen und sie für Gott und die Kirche zurückzugewinnen. Das wollte ich auch tun. Und so meldete ich mich am zweiten Weihnachtsfeiertag im Kloster St. Magdalena als Postulantin an. Meine Mutter war zwar entsetzt, aber mein Vater sagte glücklich: Das ist mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Später hat auch meine Mutter meinen Schritt ins Kloster vollkommen bejaht. Leider bin ich nie nach Peru gekommen, um auf dem Esel durch die Berge zu reiten und die Indianer zu missionieren. Meine Oberen sagten, dass ich in Deutschland mehr gebraucht würde, dass Deutschland inzwischen mehr Missionsland sei als Südamerika. Und ich habe nach und nach eingesehen, dass das stimmt. So bin ich heute froh, in Deutschland zu sein und hier als Missionarin im Dominikanerorden tätig sein zu dürfen. Ich habe viele Jahre mit jungen Menschen gearbeitet, als Lehrerin und später als Schulleiterin im Edith-Stein-Gymnasium in Speyer. Mein Herz schlug immer für einen guten Religionsunterricht und für die Schulpastoral. Zusammen mit Mitschwestern haben wir viele Anbetungsnächte mit Schülerinnen und Gebetsschulen mit jungen, inzwischen auch mit älteren Erwachsenen durchgeführt. Denn ich wusste, und ich hatte es ja selbst erfahren, in der Begegnung mit dem Herrn von Angesicht zu Angesicht kann Gott die Herzen der Menschen berühren, auch der Menschen, die ganz weit weg sind von ihm. 2010 ging ich mit einer Mitschwester an den Wallfahrtsort Maria Rosenberg, um dort im Auftrag des Bischofs zusammen mit einem Priester ein geistliches Zentrum aufzubauen. In Maria Rosenberg trat auch eine junge Mitschwester in unsere kleine Gemeinschaft ein. Im August 2015 schlossen wir drei uns dem Dominikanerinnenkloster zur heiligen Rosenkranzkönigin in Wettenhausen an. Ab September 2015 darf ich im Institut für Neuevangelisierung in Augsburg mitarbeiten. Also genau das, was ich von Kindheit an als meine Berufung erfahren habe: den Menschen Gott zu bringen, auf dem Weg einer missionarischen Pastoral. Aber die Wurzel all meines Arbeitens ist die Begegnung mit Jesus in der Eucharistie. Deshalb verbringen wir Schwestern täglich eine Stunde der Anbetung vor dem Allerheiligsten, in Stille, aber auch manchmal in freudigem Lobpreis.
Bei Bei Radio Horeb hören Sie heute eine Berufungsgeschichte, ein Lebenszeugnis von Schwester Theresia Mende. Sie ist Dominikanerin in Bettenhausen. Sie dürfen anrufen 089 517 008 008. Von dieser Nummer haben auch schon einige Hörer Gebrauch gemacht. Die erste Anruferin ist Frau Sposato aus Nordrhein-Westfalen. Hallo.
Hallo, Frau Kuhl. Hallo, Schwester Theresia. Also ich muss sagen, ich habe zufällig eingeschaltet und ich war selten so gefesselt. Also das war so spannend, das wollte ich erst mal sagen. Und ich wollte Sie jetzt mal fragen, ob Sie vielleicht einen Tipp geben können, weil es ist mir schon so oft passiert in Situationen im Alltag oder auch bei größeren Entscheidungen, jetzt wie bei Ihnen auch. Bei Ihnen hat Gott so deutlich gesprochen, dass es nicht in den Karmel ging. Und ob Sie vielleicht da irgendwie einen Tipp haben, ich habe Gott irgendwie sehr selten oder eigentlich noch nie, dann stehe ich mit meinen Sachen da und mache zum Schluss, was ich für richtig halte. Und das will ich eigentlich gar nicht.
Ja, ich denke, das Wichtigste ist, wie Edith Stein sagte, dass wir im Angesicht Gottes erfahren, was er von uns will. Natürlich kann man sich im Gebet auch täuschen und seine eigenen Gedanken für die Gedanken Gottes halten. Aber man kann auch nicht ewig zögern. Ich glaube, man muss einfach einmal eine Entscheidung treffen, redlich, so wie man sie glaubt, dass Gott sie von einem möchte, und dann geht man den Weg. Gott setzt schon selbst seine Grenzen, wenn es nicht der richtige Weg ist.
Das ist ja wie bei Ihnen im Grunde auch. Ne?
Ja, genau. Ja.
Bis zum Auto.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich, Sie sind gegangen und dann hat er gestoppt.
Er hat gestoppt, ja. Ich war auch überzeugt, dass es das Richtige ist, aber wie gesagt, man kann sich täuschen. Und er hat dann diesen Weg gestoppt und wiederum in der Anbetung habe ich den richtigen Weg erfahren. Und bis heute spüre ich, dass das mein Weg ist.
Das kommt auch total so rüber, also ohne Sie zu kennen, wirklich. Haben Sie vielleicht auch noch irgendeine Idee, weil ich finde, nicht richtig zum Gebet. Also wo gerade dieses Zitat von Edith Stein, da dachte ich, ja, wie funktioniert das mit dem Angesicht? Ich finde das, ich schaffe das nicht richtig. Ich bin aber auch Konvertitin, mir fehlt vielleicht auch einiges da, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich kann das gut verstehen. Ich glaube, Sie könnten doch einfach einmal eine Gebetsschule besuchen. Mhm. Ich habe ja erwähnt, dass wir öfters Gebetsschulen veranstalten in Maria Rosenberg. Dann werden wir es nächstes Jahr auch in Wettenhausen tun.
Ja.
Und da werden wir vor allem dieses innere Beten versuchen zu vermitteln. Das Beten vor dem Angesicht des Herrn, das ganz stille werden.
Und das ist aber, ja, die sind bestimmt beim Hörerservice nachher hinterlegt, ne, die Adressen?
Das mache ich noch, genau, lassen wir noch ein bisschen Zeit, dass ich es noch aufsetze. Genau, sonst gibt es auch, genau, das werden wir draufstellen, im Haus St. Ulrich in Hochaltingen gibt es auch immer Seminare.
Ja.
Dann haben Sie vielleicht mehrere Möglichkeiten von den Zeiten her, wie es mit Ihrem Urlaub her irgendwie vereinbar ist.
Bevor ich auflege, wollte ich Ihnen noch sagen, Frau Kuhl, dass ich mich immer wahnsinnig freue, wenn Sie eine Sendung moderieren. Sie
Danke.
Machen das immer total toll irgendwie.
Dankeschön.
Okay. Dann
alles
tschüss,
Gute.
Ne?
Ja.
Ihnen auch.
Tschüss. Danke, tschüss. Ja, von Nordrhein-Westfalen geht es jetzt ins Allgäu nach Bleichach zu Herrn Natterer. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Frau Dr. Theresia. Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass wir so ein schönes Zeugnis abgelegt haben vor der Edith-Stein-Schule in Speyer. Wir konnten heuer am 30. Mai die Klosterschule besuchen in Speyer auf der Fahrt zur Frau Allervölker nach Düsseldorf. Und ich verehre die Edith Stein schon länger. Ich war auch mit meiner Frau 1991 an der Todesstätte von der Edith Stein in Auschwitz-Birkenau. Und da freut mich, dass Sie die Edith Stein so schön erwähnt haben. Was ich noch eine Frage hätte, wir haben dann in Speyer auch auf dem Friedhof einen Grabbesuch von der Barbara Pister. Und die muss irgendwie, dass sie vielleicht auch selig gesprochen wird oder was, weil da sehr viele Gebetserhöhungen am Grab waren. Ist die Frau Ihnen auch bekannt? Weil die hat einen Schriftverkehr gehabt mit unserer Heimatgemeinde in Bleichach. Und meine Frage ist, kennen Sie die Barbara Pister oder was das für eine Frau war, wo auch in Speyer zu Hause war?
Ja, natürlich kenne ich Barbara Pfister und ich bin auch oft an ihrem Grab gewesen, als ich noch in Speyer in der Schule tätig war. Ich denke, dass sie eine große Mystikerin war. Und sie hat auch eine Beziehung zu St. Magdalena. Sie wollte ursprünglich da eintreten, aber aufgrund ihrer Krankheit konnte sie dann den Weg dort nicht fortsetzen. Ja, ich denke, ja, dass sich viele Menschen um ihre Seligsprechung bemühen. Vielleicht wird es auch mal so weit kommen. Das würde mich freuen.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Anfang auch in der Diözese Augsburg.
Danke. Wir freuen uns. Danke.
Danke für den Anruf. Wiederhören, Herr Natter.
Wiederhören.
Ja, von Bleichach geht es jetzt nach Niedersachsen, Gifhorn, zu Frau Prof. Grüß Gott. Hallo.
Ja, grüß Gott. Hallo. Ich wollte eigentlich diesen Vortrag gar nicht hören, aber meine Konrektorin heißt Mende und da habe ich gedacht, naja, man kann ja mal reinhören. Und ja, ich habe nur die letzte Hälfte gehört und das hat mich also sehr angesprochen. Ich hatte als Kind mal auch einen Traum, dass ich gerne ja ganz viele Kinder retten wollte oder ganz vielen Kindern helfen wollte, den richtigen Weg zu gehen. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl oder wollte als junges Mädchen auch gerne ins Kloster gehen, aber ja, in der heutigen Zeit ist so viel davor, vor Kloster und ähnlichen Sachen. Naja, es ist schon auch ein bisschen her, ich bin inzwischen auch schon 62. Aber irgendwie verlässt mich das trotzdem nicht und irgendwie habe ich immer das Gefühl, der liebe Gott hat noch irgendwas mit mir vor. Ich weiß aber nicht was. Und jetzt habe ich in der vorletzten, im vorletzten Gespräch das von der Gebetsschule gehört und das wäre eventuell auch was für mich. Ich weiß es nicht genau.
Das könnte sehr gut sein. Dann wenden Sie sich vielleicht wirklich an Frau Kuhl. Sie soll Ihnen meine E-Mail-Adresse geben. Und dann antworte ich Ihnen. Oder Sie schicken mir dann eine E-Mail und ich antworte Ihnen dann.
Oh, geht das vielleicht auch per Brief? Weil,
das können Sie auch gerne per Brief machen. Ja.
Okay, das ist mir lieber.
Ja, oder per Telefon.
Mhm. Vielen, vielen Dank.
Dann gerne. Hinterlassen Sie Ihre Adresse beim Hörerservice. Sagen Sie, dass es weitergeleitet wird an mich. Ja?
Alles klar.
Okay, dann
Dankeschön,
alles Gute.
Alles Gute für Sie alle.
Danke, wiederhören.
Dankeschön,
wiederhören.
Ihnen auch.
Danke.
Ja, Sie können anrufen. Eine Hörerin wartet noch in der Leitung. Die Nummer 089-517-008-008. Die nächste Anruferin ist eine Ordensfrau, Schwester Gabriela aus Donauwörth. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Hier ist die Schwester Gabriela. Ich bin aus der Pfalz und war auch in Speyern, St. Magdalena im Kloster. Und jetzt gehöre ich zum Mutterhaus Donauwörth. Ich habe leider zu spät eingeschaltet. Ich wünsche dieser Frau Schwester Dr. Teresa alles Gute für ihr weiteres Wirken und das Feuer des heiligen Dominikus. Und Sie haben ja Kontakt mit Wittenhausen, ja. Sie sind jetzt dort. Da grüßen Sie den Konvent von der Schwester Maria Gabriela Josefa. Alles, alles Gute. Und von der Gebetsschule, die Sie vielleicht aufbauen möchten, das würde mich auch sehr interessieren.
Ja, das freut mich. Ich richte die Grüße sehr gerne aus. Und Sie erfahren auch von der Gebetsschule.
Echt? Gut. Ja. Also Schwester Gabriela Josefa Walter, zurzeit Donauwörth, aber normal bin ich in Polling bei Weilheim. Das ist die Niederlassung.
Ja, schön.
Mhm. Behüt Sie der Himmel.
Danke, Sie auch.
Ade.
Ja, Ade. Ade. Ja, eben haben Sie schon zu mir mal gesagt, ach, den Doktortitel brauchen Sie nicht nennen. Aber das ist anscheinend doch bei den Hörern hängen geblieben. Worin haben Sie dann promoviert?
Ich habe im Alten Testament promoviert über das Buch Iob. Die Bibel hat mich immer sehr interessiert. Wie gesagt, es geht auf meine Großmutter zurück, die mir schon die Geschichten des Alten und Neuen Testamentes erzählt hat. Und so habe ich im Studium diese Liebe vertieft und dann einfach aus Freude an der Heiligen Schrift promoviert. Im Alten Testament, weil mich die Theodizee-Frage immer beschäftigt hat, bin ich zum Buch Iob gelangt.
Das ist ja ganz zentral, oder?
Ja, sehr.
Genau. Ja. Haben Sie, wenn Sie so eine große Liebe zur Schrift haben, haben Sie da ein besonderes Wort, was Sie besonders begleitet hat im Leben oder was Sie fasziniert oder was Sie begleitet hat? Manche wählen ja auch eine Bibelstelle als Professspruch, weiß nicht, ob Sie so etwas auch haben.
Ja, ich liebe sehr die Bibelstelle, ich habe dich auf Adlerflügeln getragen und an diese Stätte gebracht. So heißt es im Buch Deuteronomium, sagt Gott zu Israel. Er hat es quasi durch die Wüste geführt und in das verheißene Land gebracht, auf Adlerflügeln getragen, über alle Schwierigkeiten und Nöte hinweg. Und diese Erfahrung habe ich in meinem Leben schon sehr oft gemacht. Deswegen liebe ich dieses Wort ganz besonders.
Eine Hörerin in der Leitung, Jara Best. Grüß Gott.
Hallo.
Hallo. Ich weiß noch nicht, woher Sie anrufen.
Rheinland-Pfalz.
Ja, und Sie haben eine Frage oder einen Beitrag.
Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass mit dieser Lebensgeschichte, es hat mich bei mir selber auch momentan ein bisschen ermutigt jetzt und auch geholfen. Und ich fand das ziemlich inspirierend. Ich wollte halt nur nochmal Danke sagen.
Das ist schön, das freut mich. Dann wäre es schön, wenn du einfach weiterhin intensiv die Liebe zu Gott pflegen würdest und immer wieder beten würdest.
Mhm.
Das wäre sehr schön. Und Gott führt dann seinen Weg.
Okay.
Alles Gute.
Danke.
Ja, Gottes Segen für dich.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Zeugnis ist auch, glaube ich, für jeden immer schön zu merken, wie Gott im Leben wirken kann, dass er nicht fern hinter den Wolken ist, sondern im Leben schon den Weg mitgeht, führt, zeigt, was sein Plan mit uns ist, der dann zum Besten ist. Wir haben noch jemanden in der Leitung, ich weiß noch nicht wen, wenn Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind, woher Sie anrufen. Grüß Gott.
Grüß Gott, hier ist Christa Ruß aus Rot an der Rot. Ich habe relativ spät eingeschaltet, habe das jetzt nicht ganz mitgekriegt, aber so viel habe ich mitgekriegt, dass diese Schwester eine Gebetsschule in der Diözese Augsburg gründen möchte, also nächstes Jahr erst. Und also ich habe Interesse daran.
Es scheinen schon ganz viele Kursteilnehmer zu finden.
Das ist ja sehr schön.
Ja. Oder hätte Interesse daran. Und wie erfahre ich denn das, wo das ist? Ich weiß gar nicht genau, wo das ist in der Diözese Augsburg, welchem Ort oder Stadt. Und ich hätte einfach Interesse an der Gebetsschule.
Alles klar, wenn es soweit ist, wir stellen die Informationen gerne auf die Homepage, sonst leiten wir es weiter an Schwester Theresia.
Ja.
Dankeschön. Dankeschön.
Geben Sie mir einfach oder hinterlassen Sie bei Radio Horeb Ihre Adresse und ich schicke Ihnen dann Informationen zu, sobald ich die habe.
Danke.
Ja.
Danke, Schwester Theresia.
Gerne.
Ja. Alles Gute.
Alles Gute wünsche ich.
Auf Wiedersehen.
Danke.
Danke. Wir wollen zum Ende der Sendung noch ein Gebet um geistliche Berufe gemeinsam beten. Berufungen können wir nicht machen, aber wir dürfen um sie bitten. Und dazu haben wir ein Gebet von Papst Benedikt, dem emeritierten Papst, genommen, dass er einmal zum Weltgebetstag um geistliche Berufe am Anhang an die seine Botschaft geschrieben hat. Bevor wir das tun, noch ein Hinweis, wenn Sie diese Sendung noch einmal ganz hören möchten, das ist möglich. Sie können sich beim CD-Dienst von Radio Horeb melden, 08328 921 120. Oder für diejenigen, die Internetzugang haben, Sie können auch direkt auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org, und dann finden Sie auch unter Podcast und Download-Angebot bald diese Sendung. Dann beginnen wir mit dem Gebet.
Vater, lass unter den Christen viele und heilige Berufungen zum Priestertum entstehen, die den Glauben lebendig halten und die dankbare Erinnerung an deinen Sohn Jesus bewahren, durch die Verkündigung seines Wortes und die Verwaltung der Sakramente, durch die du deine Gläubigen ständig erneuerst.
Schenke uns heilige Diener deines Altars, die aufmerksame und eifrige Hüter der Eucharistie sind, des Sakraments der äußersten Hingabe Christi für die Erlösung der Welt.
Rufe Diener deiner Barmherzigkeit, die durch das Sakrament der Versöhnung die Freude deiner Vergebung verbreiten.
O Vater, lass die Kirche mit Freuden die zahlreichen Inspirationen des Geistes deines Sohnes aufnehmen und lass sie deiner Lehre fügsam Sorge tragen für die Berufungen zum priesterlichen Dienst und zum geweihten Leben.
Unterstütze die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die Menschen des geweihten Lebens und alle in Christus Getauften, damit sie treu ihre Sendung erfüllen im Dienst des Evangeliums. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Maria, Königin der Apostel,
bitte für uns. Amen.
Amen.
Danke, Schwester Theresia, dass Sie bei uns waren für dieses Zeugnis und Gottes Segen dann für Ihren weiteren Weg.
Danke, auch Ihnen Gottes Segen.
Danke. Viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.